Bei mir sitzt der Herr Hofrat Hemmetsberger. Wir werden jetzt ein kurzes Interview führen über die Euregio Salzburg Bergsgartnerland Traunstein. Und ich sage im Vorhinein Dankeschön fürs Interview. Meine erste Frage ist gleich, was ist Euregio eigentlich? Was macht es aus? Was ist es?
Euregio ist eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinden im Land Salzburg, im Landkreis Berchtesgadenerland und Landkreis Traunstein. Also diese drei kommunalen Gruppierungen sind da zusammen, wobei auch das Land Salzburg auch Mitglied der Euregio ist und auch die Kammern. Das war uns ganz wichtig von Anfang an, dass auch Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer da Mitglieder sind, damit es nicht nur ein kommunales Projekt ist, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen, arbeitsrechtlichen Bereich angesiedelt ist.
Okay. Und wie wird man so eine Euregio?
Ja, das war eine ganz spannende Sache. Diese Euregiones gibt es ja schon länger in Europa, also Staaten, die hat schon früher der Europäischen Union angehört haben, die haben schon diese Euregiones gehabt. Und eigentlich aus dem Grund heraus, dass die Grenzen durchlässiger werden. Mhm. Und im Jahr 94 oder 95, kann man nicht so genau erinnern, aber ich glaube 94 war es, hat mir der Landeshauptmann Kastler angerufen und gesagt, du, wir schauen uns jetzt deine Euregio an im Hinblick auf den Beitritt Österreichs zur EU. Und im norddeutschen Bereich, in Gronau, das geht hinüber dann in den holländischen Bereich, und gehe vor mit. Ich war damals schon Vorsitzender der Flachgau Bürgermeister und bin halt da mitgefahren dann. Und es war sehr beeindruckend, die Zusammenarbeit da in diesem Bereich, weil ja diese Grenze zwischen Deutschland und Holland aufgrund der geschichtlichen Dinge halt nicht immer so leicht zu überwinden war. Und die haben das ganz gut hinbekommen, dass sie im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich da zusammengearbeitet haben und auch Mittel von der EU da lukrieren haben können. Und beim Rückflug nach Salzburg hat er gesagt, und du machst mir das in Salzburg. Wir gründen eine Euregio zusammen mit den Bayern und wir schauen um Partner in Bayern und werden schauen, dass wir da eine Euregio zusammenbringen. Und genauso war es dann. Wir haben Kontakt aufgenommen zu den Landkreisen Berchtesgadenerland und zu dem Landkreis Traunstein. Mhm. Haben uns dann einmal getroffen und haben ein Arbeitspapier ausgearbeitet und haben dann eben die Gründungsversammlung im Jahr 1995 dann abgehalten. War nicht so einfach. Ich habe da noch ein Plakat oder einen Postwurf vom 8. Februar 1995 im Rathaussaal in Freilassing. Und da haben wir darüber diskutiert, Euregio, was bringt's? Weil einfach das ganz was Neues war bei uns. Und eigentlich hat die bayerische Seite da mehr Power gehabt in diesem Zusammenhang, weil die haben Salzburg immer als Oberzentrum gesehen, also bis Rosenheim hinaus sehen die Salzburg als Oberzentrum für ihren Bereich und waren sehr interessiert, dass sie eben da mit Salzburg zusammenarbeiten und daher auch diese Veranstaltung in der Freilassing.
Hat das noch historische Gründe, dass Salzburg so als Zentrum gesehen wird?
Naja, sie haben, es gibt einen gemeinsamen Flughafen, der sehr umstritten ist heute, aber damals nicht umstritten war, wenn jemand aus diesen Landkreisen irgendwo hin in die Welt geflogen ist, dann hat er von Salzburg aus das gemacht. Die haben eine sehr starke Wirtschaft und haben auch, wenn man beim Flughafen bleiben, diesen Flughafen braucht, um eben diese Kontakte zu haben. Aber auch so rein historisch gesehen, nicht? Weil der Bereich war doch bis Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich eine Einheit mit Salzburg, Robertiwinkel, und deswegen auch diese Zusammenhänge. Die Bayern sind ganz gerne umgefahren das Einkaufen und haben eben bei uns kulturell das Zentrum gesehen. Und daher war das ihnen sehr wichtig, dass das eben zustande kommt. Ein zweiter Grund war auch noch, in Salzburg und in Freilassing hat es ein Techno-Set gegeben. Mhm. Also so, heute würde man sagen, so ein Gründerzentrum für junge Unternehmen. Und das war sehr schwierig, dass man da immer wieder diese arbeitsrechtlichen Dinge hergestellt hat und auch über die Grenze hinweg, wenn Güter transportiert worden sind, dann war das sehr schwierig. Also es war auch ein sehr wirtschaftliches Interesse daran, dass man eben zur Gründung der Regio kommt und eben die Grenze durchlässiger macht.
Mhm. Das heißt, man hat diese Grenze durchlässiger gemacht, nicht nur für Personen, sondern auch für Waren, so wie es dann im Schengen-Raum ja sowieso quasi
erleichtert wird. Ich habe den Ausdruck geprägt, das Halbkreisdenken überwinden. Halbkreisdenken überwinden. Und wenn ich persönlich da mich erinnere, wir sind eigentlich nur nach Freilassing rübergefahren, schon gar nicht mehr nach Reichenhall, nach Freilassing, dass man irgendwas einkauft hat. Genau. Und dass man dann das über die Grenze herübergebracht hat, mit entsprechenden Schwierigkeiten. Ich könnte da Geschichten erzählen, noch und nöcher. Und das war eben ganz wichtig, dass man dann, wenn wir bei der EU sind und diese Dinge dann einfacher werden, dass man dann einfach wirklich zusammenarbeitet. Mhm. Das Halbkreisdenken überwinden. Und es gibt da ganz eine witzige Sache. Wir haben dann eine der ersten Bürgermeisterkonferenzen in Traunstein abgehalten. Und in dem der Bereich so weit aus der Welt war, so rein emotionell, sind die meisten Bürgermeister da schon 2 Stunden vorher angereist, weil sie glaubt haben, Traunstein liegt irgendwo. Und wir haben uns dann interessanterweise in einem Café dort getroffen und haben gesagt, na, bist du auch schon früher weggefahren? Also es war eine ganz witzige Angelegenheit, weil einfach, das war ein toter Bereich für uns, kulturell, wirtschaftlich. Und wir sind dann draufgekommen, wir haben dann auch sehr bald mit den Wirtschaftsgesprächen begonnen, dass wir Firmen von drüben und herüben eingeladen haben, die dieselben Produkte herstellen oder eben dasselbe machen. Und die sind dann draufgekommen, die haben sie überhaupt nicht kennt. Die haben bayerische Firmen, die an der Grenze gewesen sind zu Österreich und zu Salzburg, die haben ihre Zulieferer in Hamburg gehabt oder irgendwo und 5 Kilometer weiter herüben ist einer gesessen, der hat auch dieselben Produkte hergestellt, hätte auch Zulieferer sein können. Mhm. Und das war völlig getrennt. Und daher war das ganz wichtig, dass man halt diese Regio gründet, um eben auch im wirtschaftlichen Bereich die Dinge dann besser durchlässig zu machen. Es ist eigentlich ganz gut gegangen, man hat sich dann verständigt, aber in der Sache selber ist es oft noch ganz schwierig gewesen. Man hat zwar, kann mich erinnern, wenn man so einen Fall gehabt, ein österreichischer Unternehmer hat zwar die Ziegeln nach Bayern liefern dürfen, hat sie einführen dürfen, aber dort haben sie nicht verwendet werden dürfen, weil sie nicht der bayerischen Norm entsprochen haben.
Ah, okay.
Und solche Dinge dann in Bewegung zu setzen, zum Teil auch über nationale Gesetzgebungen, also Verhandlungen in Berlin und in Wien, dass einfach die Dinge dann einigermaßen angepasst worden sind. Das war eigentlich die Hauptarbeit der Regio, dass man geschaut hat, dass das wirklich eine durchlässige Grenze wird.
Okay.
Und es ist dann wirklich auch gelungen. Wir haben gleich von Beginn Facharbeitsgruppen gemacht in verschiedensten Bereichen. Waren wir, ich glaube, in Kultur, im Sozialen, in der Bildung, in der Wirtschaft, wo wir eben Partner ins Boot geholt haben, die da wirklich Fachleute waren. Und die haben in den Facharbeitsgruppen daran gearbeitet, dass einfach von Bayern und von Salzburg die Dinge dann in Fluss gekommen sind.
Sehr spannend, okay. Und was trägt die EU dazu bei? Fördert die solche Regios? Oder gibt es dann nochmal einen besseren Support durch die EU?
Ja, die EU fördert dann an für sich das Büro selber,
okay.
Also zu einem Teil, den anderen Teil tragen die Gemeinden oder die Partner, die Mitglieder der Regio durch Mitgliedsbeiträge dazu bei, dass das Büro entsprechend funktioniert. Aber auch natürlich, die Regio hat die Aufgabe zu schauen, welche Projekte können gefördert werden. Also die Regio selber ist kein Projektträger, aber wenn man sagt, ich möchte im kulturellen Bereich was machen, dann rufe ich die oder gehe zur Geschäftsstelle der Regio und die schauen dann, welche Fördermöglichkeiten gibt es von Brüssel aus und wie kann man dann dieses Projekt begleiten. Sind gerade im kulturellen Bereich sind dann auch von der Euregio eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann Projekte begleiten, aber nicht selber das Projekt durchführen. Also es ist eine Mittlerrolle, dass aber die Dinge da im Fluss kommen, dass Projekte gefördert werden, aber Projektträger muss immer jemand anderer sein, also nicht die Euregio selber, sondern eine Gemeinde, die sich eine andere Gemeinde in Bayern sucht. Zum Beispiel haben wir im Naturschutzbereich Projekte gemacht, wo man eben das Wengermoor und eine Moorlandschaft in Bayern drüben, dass die gemeinsam ein Projekt gemacht haben und dann wird ein Projekt gefördert. Mhm. Also wenn ich sage, ich mache selber für mich selber was in Salzburg, eine Gemeinde, dann wird das nicht gefördert, man braucht immer einen Partner auf der anderen Seite, um eben diese Durchlässigkeit an der Grenze herzustellen.
Verständlich, ja. Okay, und das wird wahrscheinlich nicht nur im kulturellen Bereich so sein. Ich kann mir vorstellen, dass da im Verkehr auch Projekte gibt, ja, oder in der Landwirtschaft oder...
Massenweise, also wir haben, was ich mir so aus dem Jahr 1998, wenn ich den Geschäftsbericht da hernehme, also in einer sehr frühen Zeit, wir haben Facharbeitsgruppen gehabt in der Raumplanung, in der Land- und Forstwirtschaft, Jugend und Bildung, Innovation, Technologie, Soziales, Sport, Wirtschaft, Katastrophenschutz, Rettungswesen, Feuerwehr, Tourismus und Verkehr, Umwelt, Naturschutz. Also das waren damals Facharbeitsgruppen, sind dann später noch welche dazugekommen, gerade auch im Rettungswesen. Mhm. Ja, es war nicht möglich, dass man über die Grenze da Fahrten durchgeführt hätte. Und daher hat man das dann eben abgeklärt in diesen Facharbeitsgruppen, was kann man tun, dass man hier gegenseitig Hilfeleistungen hat oder auch in der Innovation, Technologie war uns das sehr wichtig, dass da Ausgleiche erfolgen zwischen den beiden Bereichen.
Ich verstehe. Können wir nochmal beim Beispiel Schule hängen bleiben? Gibt es irgendein Beispiel, wie das mit der Bildung funktioniert hat?
Uns war bereits wichtig im Bereich Schule, dass Schulen zusammengeführt werden. Mhm. Dass man wirklich das europäische Verständnis da hervorbringt, dass gemeinsame Projekte von Schulen gemacht worden sind, dass sich die Direktorinnen und Direktoren von beiden Seiten getroffen haben und sich ausgetauscht haben, wie schaut das bei euch aus, wie schaut das bei uns aus, und dass man dann da gemeinsame Projekte gemacht hat, dass zum Beispiel Schulausflüge gemacht worden sind in dem bayerischen Bereich und auch umgekehrt, um eben da das Verständnis füreinander zu finden. Und es gibt ein ganz interessantes Projekt auch in Berchtesgaden. Da hat die TU München eine Außenstelle errichtet, um eben Kinder ab 6 Jahren für Technik zu interessieren und zu begeistern. Und gerade solche Einrichtungen stehen dann nicht nur den Bayern zur Verfügung, sondern auch den österreichischen Schulen, wo sie hinüberfahren können und dort Anleitungen bekommen, also auch betreut werden, um eben da Einführung in die Technik zu bekommen.
Und haben Schüler dann auch tatsächlich gewechselt? Gibt es dann Salzburger Absolventen, die dann in München studiert haben? Hat man da irgendwie gemerkt, dass da irgendeine größere Bewegung da ist? Oder?
Ich kann ein Beispiel sagen, wir haben in Salzburg das Abendgymnasium. Und das Abendgymnasium hat ein bisschen geschwächelt einmal, dass halt die Anmeldungen nicht mehr so stark waren vom Salzburger Bereich. Und da war ich noch damals Präsident, glaube ich, oder jedenfalls noch involviert in der Region. Dann haben wir da einmal eine Werbekampagne gestartet im bayerischen Bereich für das Abendgymnasium in Salzburg. Und es sind inzwischen, glaube ich, 30% oder 40% bayerische Schülerinnen und Schüler am Abendgymnasium. Also es ist sehr, sehr durchlässig geworden, da sind sehr viel herübergekommen, aber auch im Berufsschulwesen, dass auch Salzburger Schülerinnen und Schüler halt dann drüben Berufsschulen besuchen. Also das ist dann in Fluss gekommen.
Na super. Ja. Und wie schaut das aus mit der Auswirkung auf die Arbeitsplätze? Ich meine, jetzt abgesehen vom Büro selbst, aber sind durch diese Euregio Arbeitsplätze entstanden, glauben Sie?
Ja, Arbeitsplätze insofern, dass Firmen, wie ich schon gesagt habe, die eben an den Grenzen operiert haben und die Dinge woanders einkauft haben im weiten Bereich Europas und dann einen Partner gefunden haben auf der Salzburger Seite oder auch umgekehrt, dass dadurch sicher Arbeitsplätze entstanden sind. Ich kann es nicht beziffern, aber es ist eine logische Folge dann.
Okay, verstehe. Ja. Jetzt hat so eine Entwicklung ja sicher auch Schattenseiten. Welche Herausforderungen hat es denn da gegeben in der Region? Sind irgendwelche Dinge, die besonders spannend oder herausfordernd waren, die vielleicht berichtenswert sind?
Ja, wir haben dann Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends oder Jahrhunderts, haben wir dann an einem Entwicklungskonzept gearbeitet.
Ja.
Weil wir gesagt haben, ja, es müsste doch möglich sein, dass wir, wenn das schon eine Region ist und wir dieselbe Sprache sprechen, dass wir dann auch viel intensiver noch zusammenarbeiten. Und wie halt im Land Salzburg Entwicklungskonzepte gemacht werden oder in den Gemeinden, so haben wir das für die ganze Region gemacht. Okay. Und haben da sehr viele Dinge hineingeschrieben, zum Beispiel, dass nicht Salzburg, Freilassing, Reichenhall, Berchtesgaden da Bäder errichten, sondern dass man halt schaut, dass man im Bäderbereich ja, zusammenarbeitet und nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Mhm. Das war nicht möglich,
okay.
Weil da noch immer das Kirchturmdenken so groß ist. Zum Beispiel in Salzburg wäre das ohne weiteres möglich gewesen, ein gemeinsames Bad in Freilassing zu errichten. Die Freilassinger bauen jetzt das Bad neu. Mhm. Salzburg hat lange überlegt, wo das Bad hinkommt. Und es wäre durchaus denkbar gewesen, dass man das gemeinsam gemacht hätte. Also da sind nur große Vorbehalte. Ähnliches gilt auch, was wir angedacht haben für den Krankenhausbereich, dass man halt da auch intensiver zusammenarbeitet und schaut, dass halt Schwerpunktkrankenhäuser nicht übererrichtet werden, sondern dass man da in dieser Region halt das einigermaßen verteilt. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht sehr weit gekommen. Okay. Also es sind schon noch Vorbehalte da.
Ich verstehe.
Und eigentlich sind die großen, wichtigen Dinge, die überstaatlich sind oder halt gerade das Herz von Salzburg betreffen, das Herz von Bayern betreffen, dass diese Dinge halt noch eher schwieriger sind, als wirklich gemeinsam gemacht werden. Aber viele, viele Dinge sind im kulturellen, sozialen Bereich, wirtschaftlichen Bereich passiert und daher hat die Euregio sicher die Berechtigung.
Ja. Sie haben zuerst selber schon den Flughafen angesprochen, der war damals durchaus positiv gesehen, überregional.
Also der Flughafen war durchaus positiv gesehen, ja. Und ich nehme das nicht so dramatisch, vor Wahlen kommt das immer wieder hoch, dass man halt im Wahlkampf halt, gerade auf bayerischer Seite, in Freilassing halt, schaut, dass man die Wähler bei Laune hält und dann halt wieder ein großes Theater macht.
Okay.
Es gibt ja Beispiel, der Dobrindt im Freilassing hat eine Rede gehalten und fürchterlich gewettert gegen den Flughafen, ist dann von Salzburg weggeflogen. Nicht?
Okay. Sehr schön.
Also diese Dinge passieren. Was ein Highlight war und was mich auch persönlich sehr berührt hat, das war dann das Schengen-Abkommen.
Ja.
Und wir haben dann gemeinsam, der bayerische Landrat und ich war damals Präsident, und Landrat Seidel war ein kongenialer Partner, das war der erste Präsident der Euregio. Wir haben dann gemeinsam den Grenzbalken in Oberndorf durchgesägt und das war ein historischer Moment, der unwiederbringlich ist. Und da haben wir dann den Grenzbalken eben durchgesägt und damit war einfach das Schengen-Abkommen, hat seine Gültigkeit dann gehabt, da rein nach außen hin und seither ist ja die Durchlässigkeit ja viel mehr gegeben als früher, wo man einfach den Warentransport noch schwieriger durchführen hat können.
Mhm. Wie wird denn das Stammtisch wahrgenommen? Was sagt die Bevölkerung zur Region? Gibt es da nur positive Stimmen oder gibt es kritisches auch?
Ja, es ist so, dass das hängt von den Gemeinden ab.
Okay.
Wenn eine Gemeinde sagt, also das ist ganz was Wichtiges, dann wird das auch wahrgenommen am Stammtisch. Ich meine, ich kann das für sehr sagen, wo ich Präsident der Euregio war und daher immer wieder in der Presse war und so weiter, dass das sehr wohl wahrgenommen worden ist, dass das halt eine Wichtigkeit hat und wir haben auch dann etliche Projekte gemacht bei uns in Seeham mit Förderung der Euregio, also der EU und eben wo die Euregio dann Projektträger war, also Projektmanager war praktisch und eben wir da Vorteile gehabt haben in der Gemeinde, dann wird das sehr wohl wahrgenommen. Aber so als Körperschaft an und für sich wird das nicht so wahrgenommen.
Okay, ich verstehe. Zum Schluss noch, was würden Sie sich denn wünschen für Ihre Euregio? Was braucht es noch, wo soll das hingehen? Haben Sie sicher einen Wunsch?
Ja, ich bin überzeugter Europäer und ich glaube, die wichtigste Aufgabe der Euregio ist, dass man diesen europäischen Geist fördert. Dass man einfach immer wieder darauf hinweist, schaut her, durch Projekte, die gefördert worden sind, die man von der Euregio her begleitet hat und das Instrument der Euregio sehr wichtig ist, wird auch, kommt Europa auch näher und auch die Vorteile sind sichtbar, die wir durch Europa haben. Und darum war uns auch sehr wichtig, dass man Schulklassen da hinüber und herüber geführt hat und einfach von Kindesbeinen an auch diesen Europagedanken versucht hat, den jungen Leuten beizubringen. Es ist nicht immer einfach, weil einfach die Medien ja anders agieren und man sieht nur die Nachteile. Die Vorteile schreiben wir die Medien kaum, weil Vorteile, man liest ja nichts Gutes in den Zeitungen gern, sondern man liest ja was Schlechtes und daher ist einfach das sehr schwierig. Aber ich glaube, dass wir in Europa zusammengehören, das ist ganz wichtig und da hat die Euregio eine wichtige Funktion.
Super. Herr Hofrath, danke fürs Interview.
Bitte sehr.